Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir reden über Krebs mit allen Höhen und Tiefen. Und normalerweise ist es ein Format dieses Podcasts. Aber Six hat uns die Plattform gegeben, uns auch einmal im TV zu präsentieren. Und so seid gespannt, denn was jetzt kommt, ist der Mitschnitt unseres Fernsehauftritts, unseres Live-Podcasts sozusagen. Also viel Spaß dabei. Wir sind ein Podcast und normalerweise gibt es uns nur zu hören. Aber es ist Weltbrustkrebstag und deswegen gibt es uns auch zu sehen. Unser Podcast heißt Zwei Frauen, zwei Brüste und es geht um das Thema Brustkrebs. Wir möchten zeigen, dass das Leben nach einer Diagnose auch weitergeht. Wir möchten euch mitnehmen in verschiedene Alltagssituationen, denn Krebs greift in jeden Bereich des Lebens ein. Und so möchten wir vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren.
Das ist immer mein Keyword, da grätsche ich ja immer ein. Genau, und vielleicht sollten wir nochmal erklären, warum wir das machen. Also warum können wir euch so gut durch die Thematik führen? Ich hoffe, man sieht es uns nicht mehr an, aber wir sind zwei betroffene Frauen, die das ganze Programm einer Brustkrebsdiagnose miterlebt und mitgetragen hatten und ihr letztendlich trotzen konnten. Wir beide haben unsere Brustkrebsdiagnosen 2017 bekommen, ja, und haben den ganzen Umfang der Behandlung in den nächsten anderthalb Jahren durchlebt. Ich sage ja immer so, was ist mir da 2017 eigentlich passiert? Und darüber würde ich heute gerne sprechen, weil ich sage tatsächlich immer, nicht wie bin ich erkrankt, ich habe mich nirgendwo angesteckt oder ich habe nichts getan, damit ich erkranke. Es hat sich irgendwie nicht so richtig angedeutet. Uns ist da 2017 einfach was passiert. So sage ich das immer. Sagst du das auch so?
Ich sage immer, da habe ich einfach Pech gehabt. Weil natürlich das meiste, was die Leute sagen, ist, sag mal, war es vielleicht dein Deo? Hast du Brustkrebs?
Oh, Klassiker.
Oder deine Ernährung? Hast du auch nicht immer alles gut gemacht oder so? Mhm. Und dann kommt dieses, ja, super, deswegen hast du jetzt Brustkrebs. Selber schuld. Und das kann ich nicht so unterschreiben. Ich habe Pech gehabt.
Ich glaube, die Menschen versuchen das einfach auf ihre Art und Weise zu erklären, wo das herkommt. Und als Selbstbetroffener versuchst du das irgendwann nicht mehr. Also weil man die Antwort auf diese Frage, warum man erkrankt ist, leider nicht finden wird. Aber ich würde gerne nochmal an den Anfang segeln, tatsächlich. Also ich würde nochmal gerne mit dir an den Tag unserer Diagnose reisen. Ich kenne dich ja, deswegen wäre das jetzt nicht richtig, jetzt zu sagen, so was, nein, du warst so und so alt. Aber ich weiß, dass du einfach eine ganz normale Frau warst, wie ich auch, die irgendwie mitten im Leben stand. Das war sehr trubelig, wie das Leben einer jungen Mutter eben so ist. Und dann würde ich dir tatsächlich gleich schon den Ball zuschießen. Vielleicht mag jeder von sich erzählen, vielleicht macht das einfach mehr.
Vielleicht einmal ganz kurz.
Ja.
Nee, ich finde auch, das Thema muss angerissen werden, weil die Sache, was ich so wichtig finde, ist, dass ich hatte Krebs nicht auf dem Radar. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich bin ganz normal zu meinen Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Alles war tippitoppi. Ich habe zwei Kinder gekriegt. Das eine hatte ich gerade abgestillt. Und beim Duschen fühle ich plötzlich, dass ein Knubbel in meiner Brust ist. Mhm. Und natürlich, Gott sei Dank, habe ich gesagt, ja, okay, hast gerade abgestillt, aber lässt du mal abchecken. Mhm. Und dass ich diesen Knubbel abchecken lassen habe, das ist ja schon mal sehr gut.
Wie hast du den gefunden?
Beim Duschen. Ich hab so geduscht, weißt du, so, und dann beim Rückziehen habe ich dann gedacht, so, hä, was war das denn? Das war wie so ein Stein.
Wo war der bei?
Hier. Da unter, also im.
Hier am ersten
linken,
außen.
Äußeren, der äußeren Hälfte links.
Okay, also
meine
war rechts, aber auch recht weit außen. Also ich hatte den auch so durch Zufall.
Ja, was ein Glück ist, was ja auch nicht jeder hat, ne? Also ich meine, gibt ja, auf jeden Fall. Als abgestillte Mama ist es ja oft mal so, dass du irgendwas in der Brust hast. Da denkst du ja jetzt nicht so viel
also,
dabei. Ne?
Ich sag mal so, für diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, aber so eine Schwangerschaft oder generell so hormonelle Veränderungen, die machen was in der Brust. Also da ist richtig was los. Da sind es Drüsengewebe, das schwillt ab, das geht so ein Milchstau. Also Hormone machen richtig viel Party in der Brust. Und deswegen bist du wahrscheinlich... Hast du da nicht an Brustkrebs gedacht, sondern an irgendwie sowas wie, huch, habe ich da einen Milchstau? Oder?
Also ich habe gedacht, hups, besser mal abklären.
Okay, das hast du schon gedacht.
Das habe ich schon gedacht. Aber jetzt ehrlich gesagt, du hast gerade abgestillt, ist doch sicher nur eine Zyste.
Okay.
Und dann hat genau das Gleiche meine Frauenärztin gesagt. Da war ich dann 2 Tage später und sie fühlte so, ach, sicher nur eine Zyste. Aber wir gucken mal drauf. Ja. Und die hat mit dem Ultraschall geguckt und sagte dann nur, nee, ist keine Zyste. Das lassen wir mal abklären. Okay. Und hat mich zum Spezialisten geschickt. Gott sei Dank.
Okay, also bei mir war es ja tatsächlich ein bisschen anders.
Ja.
Ich hatte auch diese Zystensituation, weil, was ich ja vorher auch nicht wusste, ist, dass sich das ähnlich abbildet. Also auf dem Ultraschallgerät, wenn man diese Untersuchung hat, dann kann das schon durchaus mal ähnlich aussehen. Und im Gegensatz zu dir, also du wurdest ja weitergeschickt zum Spezialisten und ich wurde erstmal nach Hause geschickt. Also begann praktisch meine Brustkrebsdiagnose mit einer Fehldiagnose. Mhm. Und das ist eben auch so wichtig, dass es mir, also für mich beantwortet sich die Frage, warum gehe ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit? Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich so darüber spreche, aber ich kann nachts nicht schlafen, wenn Frauen nach Hause geschickt werden mit einer Salbe. Und es ist einfach, nennen wir es beim Namen, es ist einfach Krebs. Also du gehst mit einem Krebs nach Hause und wiegst dich in einer unfassbaren Sicherheit, die ich im Zusammenhang mit Krebs nie wieder spüren werde.
Nee.
Und es ist mir so wahnsinnig wichtig zu sagen, seid nicht so arzthörig.
Ja.
Also wenn ein Arzt sagt, es ist alles okay, finde ich, habt ihr jede Berechtigung zu sagen, was macht sie so sicher, dass es nur eine Zyste ist. Also ich finde das ganz wichtig, dass man sich auch traut, Dinge zu fragen und zu hinterfragen, auf ein Bauchgefühl zu hören, dass ich tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich nicht so bin, sehr deutlich wahrgenommen habe. Also ich bin, und das hat mir letztendlich mein Leben gerettet, doch nochmal zu meinem Hauptgynäkologen, ich war damals bei seiner Vertretung. Und der hat dann die richtige Diagnose gestellt.
Ja, aber es ist erschreckend. Es ist erschreckend einfach, gerade bei jungen Frauen, wie viele nach Hause geschickt werden. Und da wird gesagt, sie sind zu jung für Brustkrebs. Mhm. Und das müssen wir ganz, ganz mal schnell aufklären. Es gibt kein zu jung für Brustkrebs.
Also man muss, Moment. Also
Moment. Nein, natürlich, also es gibt ein zu jung. Aber
Moment, also bevor jetzt Mütter ihre 13-jährigen Töchter zum Gynäkologen schicken oder ihnen sagen, sie sollen die Brüste abtasten und einfach Ängste übertragen, ist mir besonders wichtig, es ist schon grundsätzlich eine Erkrankung, die im Erwachsenenalter vorkommt. Aber statistisch gesehen erkranken die meisten Frauen mit Ende Mitte 60, also 67, glaube ich, das Durchschnittsalter. Ja. Es kommt in jungen Jahren nicht so oft vor. Ich selber war bei meiner Erkrankung 30 Jahre alt. Ich kenne aber auch Frauen, die mit 23 erkrankt sind. Also das muss man einfach so sagen. Also es ist schon eine Erkrankung, die eher im Erwachsenenalter vorkommt.
Und es ist aber bei vielen Ärzten einfach nicht auf dem Radar, dass es eben jüngere Frauen unter 60 auch betreffen kann, so wie uns. Mhm. Und das finde ich so traurig, dass es dann eben so zu Aussagen kommt, nein, ich untersuche diese Frau gar nicht richtig. Wissen Sie, gehen Sie mal nach Hause. Sie sind doch viel zu jung für Brustkrebs. Mhm. Und da müssen wir ansetzen.
Mhm. Genau.
Also und deswegen machen wir das hier.
Genau.
Deswegen redet zwei Frauen, zwei Brüste über Brüste und Krebs und
das Leben.
Alles drumherum.
Also wir reden,
und das Leben.
Genau.
Das wir reden auch mal über das Leben.
Genau, weil, also ich habe das immer so gehabt, wenn ich, ich hatte ja Krebs gar nicht bei mir auf dem Radar. Mhm. Ich habe das überhaupt gar nicht als reale Möglichkeit gesehen, dass mir das irgendwie passieren kann. Nur hatte ich es gehabt. Das ist so. War das bei dir auch so surreal? Also ich meine, bei einer Grippe, ne? Dann denkst du, ach ja, ich habe schon ein paar Gliederschmerzen, es deutet sich schon irgendwie an. Bei Krebs ist das nicht so. Nee. Also bei Krebs katapultiert dich das von heute auf morgen raus. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Krebsarten ist, aber bei Brustkrebs, auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber es macht dich von heute auf morgen zum Krebspatienten, obwohl du dich eigentlich total fit fühlst.
Ich wollte gerade sagen, hattest du das nicht, dass du bekommst die Diagnose, du gehst aus der Praxis und denkst dir, ja, ich fühle mich ja eigentlich genauso wie vorher.
Wie gestern.
Du organisierst deine ganzen Krankenhausaufenthalte, deine ganzen Arzttermine, der ganze Papierkram, da kommt ja erstmal so eine Welle auf dich ein.
Da war ich
und
noch
du denkst,
lange nicht.
Und du denkst so, ja, aber ich fühle mich überhaupt nicht krank. Da ist dieser Knubbel, aber ich fühle mich nicht krank.
Nee, also bei mir war, bevor ich überhaupt in so ein Organisationsmodus gefallen bin tatsächlich, habe ich erstmal gießkannenvoll geweint. Also ich meine, wir waren junge Mütter, das hat was mit Todesängsten zu tun, Krebs ist eine lebensverkürzende Diagnose, eine potenziell lebensverkürzende Diagnose. Und alle Ängste, die man hat, die denkt man sich nicht aus. Die sind einfach da. Also ja, es ist einfach eine reale Todesangst, die man spürt. Mit den Worten, jemand sagt dir, es tut mir leid, aber es ist ein Krebs. Und dann kommt im Falle, ja, dann kommt dann noch dazu,
und ein sehr aggressiver
Krebs.
Ja.
Und wow, also dieses, das ist einfach ein Loch, das sind Ängste und es sind Gießkannen voller Tränen. Und das möchte ich ganz deutlich sagen, weil man sieht uns jetzt, wir reden da retroperspektiv drüber, wir lachen auch mal und wir trinken auch wieder ein Gläschen Wein und wir gehen auch wieder arbeiten. Ja, das ist möglich. Aber so sind wir nicht in die Diagnose gestartet.
Ich glaube, also ich möchte trotzdem
das Bild vermitteln. Ne? Also es ist schon so, Krebs ist nicht pink und es ist nicht lustig und es ist auch nicht immer gut heilbar und schaffbar. Den Eindruck möchte ich nicht erwecken, wenn man uns sieht. Also wir sind schon auch erstmal gefallen, bevor wir wieder aufgestanden sind.
Ja, aber bei mir war es zum Beispiel anders.
Ja, geweint hast du auch.
Ich habe aber nach der Diagnose nicht mehr geweint.
Oh,
ich habe vorher in der Unsicherheit und ich habe, das ist ja, jeder geht ja anders damit um, ne? Und ich habe so eine Art für mich irgendwie gefunden, dass ich gesagt habe, so, und jetzt so ein Tschakka. Ist ja nur, also ich habe es mir wirklich ein bisschen auch schön geredet, ne? Dass ich gesagt habe, es ist ja nur Brustkrebs. Es könnte ja was viel Schlimmeres sein.
Also wenn ich Alex...
Ich weiß.
Also
ich würde es nie wieder sagen. Ja. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe ihn Warmduscherkrebs genannt. Ich glaube, es war auch vielleicht... Weißt du, du sagst es den ganzen Leuten und die gucken dich dann, du kriegst diesen Blick, dieses so, oh. Und du denkst so, nee, brauchst dir keine Sorgen machen, ist alles gut. Ist ja nur Brustkrebs, total gut behandelbar. 80% der Fälle, super.
Meinst du, da hast du das auch selber ein bisschen Mut gemacht?
Genau, dadurch habe ich mir selber auch Mut gemacht.
Okay.
Und ich habe wirklich, ich war da wirklich, erstmal habe ich mich mit dem ganzen Papierkram busy gehalten. Aber ich will nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Du kriegst also diese Diagnose. Und ich weiß, was du gemacht hast, was ich nur ganz ein bisschen ganz versucht hast. Aber ich glaube, das sollten wir noch mal ganz kurz über Dr. Google sprechen.
Ja, also bei mir ging das nicht so. Ja. Ich habe die Diagnose bekommen und ich bin erstmal sehr, sehr tief gefallen. Ich hatte sehr, sehr große Angst und ich habe im Internet recherchiert und das war keine besonders gute Idee, muss ich sagen. Ich wusste das nicht besser. Vielleicht hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr einen eingewachsenen Zehennagel
war schon ein schöner Vergleich auch.
Und dann fängt man an zu googeln und es kommt irgendwie im Laufe dieser Google-Situation dazu, dass, ich weiß nicht, ihr eine Sepsis ergoogelt. So. Ja, also ihr habt auf jeden Fall keinen eingewachsenen Zehennagel, sondern ihr habt auf jeden Fall eine Sepsis. Und genau das macht Dr. Google ja. Also ihr googelt ja automatisch. Ihr recherchiert nach dem Worst Case. Und der Worst Case kann immer noch mal getoppt werden. Und das ist das Gefährliche an dieser Internetrecherche.
Ja.
Und jetzt musst du dir mal vorstellen, bei einem eingewachsenen Zehennagel hast du immer noch, weil du siehst es ja, die Möglichkeit zu sagen, oder es ist halt nur ein eingewachsener Zehennagel. Bei Krebs, und das möchte ich ganz deutlich sagen, weil ich da wirklich die dunkelsten Stunden meines Lebens drüber verbracht habe, bei Krebs hast du das nicht. Mhm. Du hast den Worst Case eigentlich schon schwarz auf weiß auf dem Papier. Und was soll noch passieren? Also
ja,
klar habe ich
das,
immer
was bei
gehofft,
Dr. Google steht.
Genau, klar habe ich gehofft, es steht irgendwie die ganze Onkologie mit dem Brustzentrum und einem riesen Check und noch einem größeren Blumenstrauß vor meiner Tür und sagt so, boah, sorry, Proben vertauscht. Habe ich wirklich, da war ich schon in der Chemotherapie, schon ohne Haare. Und jedes Mal, wenn es an der Tür klingelte, habe ich gedacht, ist doch nur der Paketbote. Oder ich soll ein Paket für Nachbarn annehmen oder so. Also ich habe es wirklich bis zum Ende, weil ich das so wenig real empfunden habe, was da gerade mit mir passiert. Aber Dr. Google, der zieht dir die Beine weg. Also was soll noch passieren? Und es ist keiner da um 2 Uhr nachts, der sagt, nee, überleg doch mal.
Ja.
Wer äußert sich? Was für Artikel liest du? Mit welchem Auge liest du? Bitte nicht Worst Case.
Kein
das ist
Forum.
Interpretation. Keine Foren. Informier dich fachlich, sachlich. Informier dich auf diesen und diesen Seiten und tausch dich mit anderen Frauen aus. All das sagt dir Dr. Google nicht. Dr. Google sagt dir eigentlich, bitte such dir so schnell wie möglich ein Hospiz, weil du wirst bald sterben. Und so bin ich ganz, ganz viele Nächte ins Bett gegangen. Also es war einfach etwas, was mich immer wieder eingeholt hat. Und das war eine ganz, ganz belastende Situation. Ja. Und klar stehen wir hier. Und klar können wir sagen, es gibt ganz viel Charity und es gibt ganz viele super Geschichten, wie Krebs ausgeht. Aber das ist nicht der Grund, warum wir uns vor dieser Krankheit fürchten.
Ja.
Wir haben dieser Krankheit eine ganze Menge entgegenzusetzen, aber auch ganz viele Unbekannte, die da reinspielen. Und das ist auch bei der Brust so. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Alex und ich, uns ist es einfach wahnsinnig wichtig, aufzuklären, was können Frauen tun zusätzlich? Wie kann man sich schützen? Wie kann man Brustkrebs nicht verhindern? Das wissen wir nicht genau. Nee. Wir wissen nicht, wie er entsteht.
Leider geht es
nicht so her. Ne? Also, es gibt natürlich Faktoren, die begünstigen sowas. Aber wie kann ich die bestmöglichen Chancen herausholen, an sowas so gesund wieder aus dieser Situation herauszukommen? Und da gibt es einen wichtigen Faktor, und das ist die Zeit.
Ja. Ja, Zeit ist alles. Das je früher erkannt, je besser behandelbar. Und das war natürlich auch, das weiß ich auch, dass du bist da so durch das Teil der Rede, ich weiß so zurück.
Ja.
Ich habe natürlich auch, ich habe, bevor das bei mir klar war, dass es jetzt wirklich Krebs ist, dieser Ungewissheit, da habe ich sehr, sehr viel geweint.
Ja.
Aber das waren halt nur ein paar Tage. Und dann habe ich die Diagnose bekommen und dachte so, so. Und ich glaube, ich wollte, also ich habe nicht gegoogelt. Ich habe einmal ganz kurz im Griff gegoogelt, aber ich war auch, ich kam gerade aus Dauerzustand, schwanger, stillen. Und in der Zeit soll man, und in der Zeit soll man ja auch nicht googeln, weil da stehen ja auch mal so schreckliche Sachen. Ich glaube, da hatte ich mir vielleicht das deswegen schon so ein bisschen abgewöhnt und bin dann wirklich mit vollem Elan und Enthusiasmus in die positiven Nachrichten. Es gibt so, wenn er sich ausbreitet, ne, dann gibt es ja, also du fängst mit einem Knubbel in der Brust an. Mhm. Und deswegen ist der Faktor Zeit so wichtig. Mhm. Und dann fängt es an, wie über das Lymphsystem, was ja wie so Bahnen durch den ganzen Körper gehen einzelne Krebszellen vielleicht auf die Wanderschaft. Dann gibt es Filtersysteme, die Lymphknoten. Und gut, ich bin eigentlich auf der Seite, ne? Ich verwechsel das immer.
Muss man nochmal gucken.
Ja, Fall, also da auf der Seite hatte ich den Port, dann warte ich da. Ist ja egal. Also auf jeden Fall, diese Lymphknoten filtern dann die einzelnen Zellen raus, was ja auch super ist, das bleibt da hängen. Jetzt ist es so, du wirst untersucht und die sagen, es ist ein Knoten. Hm. Und direkt mit dieser Nachricht sagte aber diese Senologin, diese Spezialistin für die Brust, sagte, ja, aber es sieht so aus, als wären die Lymphknoten nicht befallen.
Mhm.
Was eigentlich heißt ja, okay, dann ist es ja nur in der Brust, dann ist ja noch nichts. Du kriegst ja immer diese, oder was ich am Anfang, was mir so Angst gemacht hat, dass vielleicht mein ganzer Körper voll mit Krebs ist.
Mhm.
Und das ist vielleicht das Einzige, was ist, was ich gefühlt habe. Und ich habe mich in einer Sicherheit gewogen, einer falschen Sicherheit, das weiß ich. Aber das war alles, woran ich mich geklammert habe, war dieses, ja, aber er hat nicht geschreut. Das ist nur in der Brust. Und das kriegen wir in den Griff. Und jetzt machen wir die Chemo. Und wir ziehen alle Register. Weil die Sache ist ja die, mit der Zeit, weil du hast die Zeit angesprochen, je früher erkannt, je besser die Chancen. Weil wenn erstmal der ganze Körper voll ist.
Ja, also da muss ich ja nochmal, also das ist ja immer für mich, ehrlich gesagt, und das macht mich natürlich jetzt auch zu einem, ich weiß nicht, angreifbar, aber ich halte das für eine große Floskel. Ich finde, um gut aufzuklären, muss man erklären, warum ist das so?
Ja.
Das hast du jetzt schon ein bisschen gemacht, aber ich möchte das wirklich nochmal ganz klar sagen. Warum ist Zeit ein wichtiger Faktor? Keine Frau, die Brustkrebs hat, hat in irgendeiner Art und Weise Angst vor ihrem Tumor. Denn den könnte man ja schlicht und ergreifend einfach rausoperieren und die Sache wäre erledigt. Jeder Mensch mit Krebs, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, wie du merkst, hat genau Angst, was du gerade angedeutet hast. Nämlich, dass einzelne Tumorzellen aus dem Haupttumor sich auf Wanderschaft begeben und im Körper Unfug treiben. Und damit meine ich einfach Metastasen bilden.
Ja.
Und man geht einfach davon aus, das ist wirklich jetzt mal so lapidar dahingesagt, je früher wir sowas behandeln, desto wahrscheinlicher ist es, dass das noch nicht passiert ist. Das ist einfach so der Faktor, der dahinter steht. Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Also kein Krebskranker hat ernsthaft Angst vor seinem Tumor. Das ist
ich glaube, du musst dazu auch noch sagen, weswegen sind Metastasen so ein Ding, weil es ist ja, du sagst ja Metastasen, dann sagen die, ja, da machst du halt ein bisschen mehr Chemo und dann sind die alle weg. Und das ist eben der Knackpunkt. sobald die Diagnose Metastasen da ist, giltst du als unheilbar.
Ja.
Kannst noch leben damit.
Ja.
Ich glaube, die Prognose ist 3 Jahre. Aber es gibt Leute, die.
Ja, gar nichts von Prognosen.
Nee,
ne?
Statistiken. Das ist ähnlich wie mit Statistiken. Ne? Du weißt ja nie, wo du da stehst. Mhm. Aber also entweder hast du diese 3 Jahre, du hast vielleicht auch 10 Jahre oder 20 Jahre, aber du wirst dein Leben lang in einer Therapie sein. So länger oder kürzer, wie lang halt das Leben
ist ja,
dann ist. Ne?
Wörter, über die man ja auch stolpert, wenn man nicht unbedingt an Krebs erkrankt ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich muss da nochmal, wenn man die Diagnose bekommt, dann weiß man erstmal, okay, man hat Krebs, aber man weiß nicht, wie viel.
Ja.
Also man weiß nicht, wo überall ist der. Weil natürlich hast du das am Haupttumor festgemacht, aber es kann ja gleichwohl sein, dass der sich schon im Körper ausgebreitet hat. Das weißt du nicht zum Zeitpunkt der Diagnose. Das muss erst irgendwann untersucht werden. Das bietet in deinem Kopf eine riesengroße Möglichkeit an, ich nenne es ja immer Kopfkino, an Worst-Case-Szenarien. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe das bis heute noch.
Ich glaube, das ist eine Typensache, so weißt du auch ein bisschen.
Ja,
ne?
Aber ich habe das bis heute noch, dass ich manchmal einfach denke, ach du Schande, ich habe es gerade im Kreuz. Könnte das, und das hatte ich gerade beim Zeitpunkt, ich weiß nicht, wo der Krebs überall ist, also hatte ich es ganz besonders am Anfang, dass ich irgendwie da lag und dachte, komisch, mich drückt's da am Zahn. Eigentlich, oder das Zahnfleisch ist wund. Ohne eine Krebsdiagnose hast du halt einfach irgendwie dir ins Zahnfleisch geschnitten oder hast den Popcornteilchen in den Backenzahn gedrückt oder so, ne, ins Zahnfleisch. Ja. Mit einer Krebsdiagnose im Nacken hast du auf jeden Fall eine Kiefernekrose, Metastasen. Also dieses Wort, das ist so ein Damoklesschwert, das kann man jetzt beschönigen. Und das finde ich auch nicht eine Typfrage, weil das nichts Ausgedachtes ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist nun mal da.
Natürlich.
Und es ist etwas, was einfach mithängt. Das muss man einfach sagen.
Ja, also ich habe jetzt ein MRT, weil ich Rückenschmerzen habe. Und
macht das was mit
das
dir?
Ist natürlich, natürlich. Also ich versuche, dass es nicht überhand gewinnt. Mhm. Aber ich war zum Beispiel, weil was am Rücken nicht verheilt ist, war ich beim Orthopäden. Mhm. Und er sagte, wir machen sicherheitshalber ein MRT, weil er es am Röntgenbild nicht sehen kann.
Was war dein erster Gedanke?
Er sagte es, weil
nee, nicht sein, dein?
Nein. Er sagte das mit dem MRT, weil ich vorher gesagt hatte, wenn ich Knochenmetastasen hätte, könnten sie die sehen auf dem Röntgenbild.
Also kam das schon
natürlich
vorher?
Natürlich war es in meinem Kopf, weil ich natürlich die Geschichten auch mitbekomme, wo Leute sagen, ja, sie haben Rückenschmerzen. Ich habe mein Leben lang schon Rückenschmerzen. Ja, ich habe mir da vorher nie was dabei gedacht. Aber natürlich schwingt das jetzt immer mit und natürlich gibt es mir auch eine Sicherheit, dann zu sagen, ja, okay, es ist abgecheckt und ich lasse das klären. Und ich renne nicht einfach nur 100 Mal zur Gymnastik und zum Yoga und gucke, dass es besser wird, sondern wenn jetzt was nicht verheilt, weil ich war auf den Rücken gefallen, habe ich gesagt, ich lasse das jetzt mal genauer nachgucken. Weil ich natürlich auch dieses Kopfkino hatte. Das hat doch
wieder,
jeder.
Ich finde, man bemüht sich, noch mehr eine rationale Erklärung für eine körperliche Beschwerde zu finden. Also auch während der Krebszeit. Aber das reicht manchmal nicht aus.
Ja.
Also zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ist, du, passiert mir jetzt ab und zu, ne? Du knickst halt um. Ja, klar, hast Knöchelschmerzen. Völlig normal. Ja, das ist passiert, weil ich bin Dienstag um 18 Uhr umgeknickt. Und dann kommt immer so dieser Moment bei mir zumindest. Oder doch nicht.
Ja.
So. Dann gilt natürlich, das habe ich mir tatsächlich im Laufe dieser Krebserfahrung, die ja immerhin auch fast 2 Jahre ging, ich habe abgewöhnt, mir sowas dann auch zu googeln. Also es reichte dann bei der Diagnose, die Erfahrung, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber ich muss immer wieder sagen, es war das Umknicken, es war das Umknicken, es war das Umknicken. Und irgendwann ist es gut, aber alleine die Tatsache, dass ich es mir immer wieder so rational mit aller Macht entgegensetzen muss, zeigt einfach, was in deinem Kopf passiert. Meine Ärztin hat mir mal Folgendes gesagt und vielleicht wirkt das nicht unbedingt beruhigend. Metastasen spürt man nicht unbedingt.
Ja.
Und ich musste mir das immer wieder sagen, so, ach klar, ich habe es gerade irgendwie im Becken oder wenn ich so einatme, irgendwie habe ich so ein, also irgendwie drückt es mich da so ein bisschen. Dann musste ich mir immer wieder sagen, nee, lass es, weil, ne?
Also,
und das ist irgendwie so eine Art, so ein Umgang, der war vorher nicht da. Und ich glaube, wenn jemand sowas sagt wie mit Krebs, ist so die Leichtigkeit verloren gegangen, dann meint man das.
Ja, ich glaube, das ist diese Unbeschwertheit, dass man einfach sagt, ja, es sind einfach nur Kopfschmerzen.
Ja,
natürlich denke ich mir jedes Mal, wenn mich was drückt am Kopf, weil ich eigentlich nie Kopfschmerzen habe. Jetzt drückt vielleicht mal was. Ich denke mir, vielleicht doch Hirnmetastasen. Weil ja, das macht, Brustkrebs macht ja gerne Hirn- und Knochenmetastasen zum Beispiel.
Aber soll ich dir mal was sagen? Ich hatte irgendwann, also um auch mal die Hoffnung zurückzugeben, weil ich bin ja grundsätzlich auch ein positiver Mensch, auch wenn ich diesen Worst, also auch wenn die Angst bei mir einfach so ein Riesenthema war. Mhm. Wir haben ja irgendwann die Krebstherapie abgeschlossen und dann hatte ich ja tatsächlich irgendwann mal eine richtige Erkältung. Also mal so eine Erkältung, weißt du, so eine Erkältung.
Einfach mal eine Erkältung.
Also einfach so, was man halt so kennt, so Gliederschmerzen, Schnupfen und so, ne? Weißt du, wie ich in die Küche gegangen bin? Ich habe Schnupfen. Ich habe nur Schnupfen. Also der erste Schnupfen, der wirklich nur ein Schnupfen ist, das ist irgendwie auch so ein Meilenstein gewesen. Also ich glaube, so Situationen, also auch Ängste sind
ja,
nicht unbedingt beherrschbar, sie sind schon immer da, aber sie tanzen nicht mehr im Vordergrund. Und das ist eben auch etwas, was immer wieder mitspielt. Also weil man vielleicht gerade nicht den falschen Arzt Dr. Google befragt.
Ja, ja, also Dr. Google auf jeden Fall. Ich will nochmal auf das Thema Erkältung zurück.
Ja.
Weil das fand ich nämlich ganz interessant. Eine Erkältung ist während der Krebstherapie ja nicht einfach nur eine Erkältung. Mm-mm. Sag ich jetzt, weil ich halt 8 Tage mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag.
Ja.
Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir wirklich Sorgen um mich selber gemacht habe. Mhm. Und das ist ja oft, dass dann, man denkt ja immer so, ja, das ist doch der Krebs, aber es ist ja so vieles drumherum, was auch gefährlich für einen werden kann. Man hat kein Immunsystem und so. Und ich glaube, das sind auch Ängste, die in dieser Zeit dann hochkommen. Also ich, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel die Angst, als ich mit der Lungenentzündung im Krankenhaus war und die nicht besser wurde.
Ja, also vielleicht sollte man nochmal erklären, also wir machen ja eine Chemotherapie, die soll ja die schlechten Zellen, also diese Krebszellen, platt machen. Jetzt unterscheidet so eine Chemotherapie nicht, bist du eine gute Zelle, die gut ist fürs Immunsystem, oder bist du eine schlechte Zelle, die rast da einmal drüber. Deswegen sagt man auch immer so, man attackiert jetzt mit
Wir machen einen Hauten radikalen Schlag, alles einmal weg.
Was natürlich auch bedeutet, dass wir sowas wie Viren, Bakterien und alles, was so kreucht und fleucht, was eigentlich so sonst in der U-Bahn oder überhaupt gar kein Problem ist oder in öffentlichen Plätzen, das jetzt bei Chemotherapie schwierig, weil wir sowas nichts entgegenzusetzen hatten.
Ja.
Hattest du vorher schon mal eine
Lungenentzündung? Eine Leberentzündung auch nicht. Nein, ich hatte noch nie eine Lungenentzündung. Nee, ich war auch nie krank. Also ich bin so ein Typ, ich bin nie krank gewesen. Ich war so das Gesündeste überhaupt. Also wenn es mir mal so richtig dreckig ging, dann habe ich vielleicht mal so ein Aspirin genommen oder so. Aber das war's. Ich hatte nie was. Mhm. Also ich hatte mir manchmal so gewünscht. Mhm. Ich wollte immer gerne eine Brille haben und eine Zahnspange oder ein gebrochenes Bein. Ich hatte nie was.
Entschuldigung, ja, ich muss gerade so lachen, aber ich als Zahnspange.
Okay.
Das nicht nachvollziehen.
Ja, gut. Also
ich
war halt immer so, alles war super, alles war gesund, alles war normal.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dir dein Leben lang immer mal gewünscht hättest, mal krank zu sein, das wünsche ich mir jetzt nicht mehr. Dankeschön, nein,
also
danke.
Also ich habe da ehrlich gesagt überhaupt nicht so Gedanken dran verschwendet. Also mich hat diese Krebsdiagnose so überrollt. Also das ist so, es war alles gut. Also viele sagen ja irgendwie so, ja, es musste eine Änderung her. Nein, ich habe mein Leben vorher echt geliebt. Also ich habe einen tollen Mann, ich habe einen tollen Sohn. Dann sind wir in den Jobs angekommen. Also wir waren auf der Suche nach einem Eigenheim. Es war alles so bilderbuchmäßig spießig. Also ich werde das ganz oft gefragt. Also hat sich das angedeutet? Hast du das gar nicht gemerkt? Nee. Also aus dem Knoten wurde eine Diagnose und aus einer jungen Frau eine Krebspatientin. So kann ich das sagen. Und das ist innerhalb von 5 Minuten Telefonat passiert, wo ich die Diagnose bekommen habe. Und auf einmal war alles anders, weil ich war nicht mehr arbeiten, weil es nicht mehr ging. Ich war nicht mehr bei Kollegen und habe mich über Rezepte unterhalten oder über das, was wir im Fernsehen gesehen haben, über die leichten Themen oder ob, ich weiß nicht, die Gerbera zum Veilchen passt.
Ja.
Sondern ich habe mir einfach so wirklich wichtige Themen gestellt, die ich mir nie stellen wollte. Also viele sagen ja, war das für dich auch eine Chance zu erkennen, was wichtig war? Nein. Ich wusste, was mir wichtig war. Das wusste ich vorher schon. Aber ich habe einfach erkannt, wie endlich sowas sein kann. Und das ist keine schöne Erfahrung. Das muss man einfach so sagen. Also das bringt einfach eine Diagnose mit sich. Also, und du musst dann schnell entscheiden, was ist dir wichtig und was ist nicht wichtig. Das ist vielleicht ein Druck, der dahinter steht. Jetzt, retroperspektiv, ja, kann ich sagen, wow, vielleicht war das auch mal ganz gut. Also ich musste von heute auf morgen entscheiden und das, was bleibt, ist dafür umso kostbarer. Aber in dem Moment, wo du mit Glatze da sitzt und ohne Wimpern und vielleicht hast du gerade schlechte Nachrichten bekommen, auch sowas gibt es ja in einer Krebserkrankung, dann weißt du nicht, ob es dich in einem Jahr noch gibt. Das ist einfach so. Und das macht es ja so pervers grausam einfach, muss ich wirklich sagen.
Ich will trotzdem sagen, dass zum Beispiel bei mir was ganz anders. Ich würde nie im Leben sagen, dass das die Chance meines Lebens war oder sowas, dass ich Krebs bekommen habe. Ja, also Gott bewahre, auf gar keinen Fall. Aber es sind mir viele Sachen durch die Erfahrung sehr klar geworden. Mhm. Und das ist mir auch direkt nach der Diagnose klar geworden. Mhm. Ich hatte plötzlich, das war für mich, ich habe immer gesagt, ich brauchte, wahrscheinlich weil ich nie krank war und nie was hatte und vielleicht ein Schnupfen oder sowas bei mir nicht gereicht hat, brauchte ich einfach mal so einen Paukenschlag. Mhm. Dass ich so habe, so, hallo, hast du das vorher nicht gehört? Dir geht's nicht gut. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut. Ich war total müde, erschöpft und so. Ich weiß nicht. Und klar, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Krebs war, dass ich müde und erschöpft war. Weil das sagen natürlich, ja, natürlich. Es könnte sein, viele Leute sagen, oder mit vielen Betroffenen, mit denen ich rede, die sagen dann mal, ja, ich war auch total gestresst zu der Zeit. Es könnte vielleicht ein Zusammenhang sein, dass dein Immunsystem vielleicht ein bisschen geschwächt ist. Aber ich möchte mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen.
Deine Kinder waren 1 und 2. Du hast wahrscheinlich jahrelang keine Nacht
geschlafen. Genau. Ich hatte also meine Kinder.
Das muss man so sagen müssen, oder?
Genau, meine Kinder waren 1 und 2. Ich hatte einen riesen Wasserschaden zu Hause. Ja. Ich habe das alles alleine gemanagt. Und ich war einfach richtig erledigt. Und ich habe vielleicht zu dem Zeitpunkt habe ich plötzlich gemerkt, nee, Moment, irgendwie läuft gerade was überhaupt nicht gut. Aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt der Diagnose gedacht, alles ist gut. Ich habe so gedacht, ich bin müde, aber alles ist gut. Und ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben geändert. Mhm. Weil ich plötzlich gemerkt habe, dass okay nicht mehr gut genug war. Mhm. Ich wollte mehr. Ich wollte mich wichtiger nehmen. Mhm. Ich habe plötzlich auf meine Bedürfnisse auch gehört und habe auch angefangen, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Mhm. Weil das war auch die Aussage der Ärztin. Ich hatte leider noch nicht mal die Zeit, mir in Ruhe meine Diagnose abzuholen, weil der Kindergarten schon anrief, dass ich meinen Sohn abholen sollte. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, was läuft eigentlich falsch in meinem Leben gerade, dass ich noch nicht mal die Zeit habe, mir in Ruhe eine Krebsdiagnose abzuholen.
Wie du so sagst, aber ich kann das ich kann das tatsächlich irgendwie nachfühlen. Mhm. Also ja, ich würde ja, das klingt so komisch, aber eine gemeinsame Freundin von uns sagte, dass ja, es hat nicht nur Schlechtes mitgebracht. Das muss man wirklich sagen. Also jetzt gerade im Nachgang. Mhm. Ja, also im Nachgang sieht man das ganz deutlich, finde ich. Also ich zumindest.
Guck mal, wir sitzen hier. Wir sitzen hier beim Podcast.
Ja, aber ich muss es trotzdem sagen, und das ist dir gegenüber auch nicht despektierlich gemeint.
Ich weiß genau, was du sagen willst.
Und ich weiß, dass du mich da auch sehr verstehst. Hör auf diese feuchten Augen, Alex. für mich und meine Familie, also du bist ein riesiger Gewinn für mein Leben und das, was wir hier machen, ist ein riesiger Gewinn für mein Leben, aber ich muss an dir vorbeigucken.
Wir werden es alles einfach, wir würden es alles weggeben, um gesund zu sein.
Ja, aber hätte ich die Wahl heute... Ja. Hätte ich trotzdem den Weg genommen, niemals zu erkranken, weil das für eine Familiensituation und auch für einen selbst, und wir haben beide kleine Kinder, ich würde alles geben, um meinem Sohn die Erfahrung zu ersparen, das Kind einer krebskranken Mutter zu sein. Das ist so. Das macht was mit einem, das macht was mit einer Familie. Ja. Und das möchte ich nicht verstecken. Nee. Also weil man selber nicht nur betroffen ist, sondern man hat auch ein Umfeld und man hat Kinder und die wissen nicht, was passiert. Und ich finde deswegen auch so wichtig, was wir tun. Also wir brechen Tabus. Ich finde nicht, dass wir verdient haben, dass man mit dem Finger auf uns zeigt. Und ich finde auch nicht, dass wir schlechte Mütter sind, weil wir uns in der Zeit nicht gut um unsere Kinder kümmern konnten. Ja. Wir haben alles gegeben, um heute hier zu sitzen. Also wir haben den Krebs wirklich die Stirn geboten. Und ich möchte auch an die Frauen erinnern, die das auch getan haben, aber für die das nicht gereicht hat. Ja. Deswegen machen wir das. Und
Ich glaube, die Sache ist auch die, deswegen sind wir beide uns da, glaube ich, so einig, wenn wir manchmal ein bisschen aggressiv sind, wenn wir Sachen hören wie, das ist das Beste, was mir passiert ist, der Krebs, Gott sei Dank ist er in mein Leben getreten. Nein, es bleibt eine lebensverkürzende Krankheit. Und Ich finde alles Positive, und das kann ich nur unterstreichen, was du sagst, alles Positive, was damit hergekommen ist, ist super. Ich liebe die ganzen schönen Sachen, die in mein Leben getreten sind. Du und unsere anderen Busenfreundinnen und die ganze Krebs-Community, das ist eine richtige Bereicherung. Aber ich würde auf alles verzichten, wenn ich einfach sagen könnte, okay, ich habe keinen Krebs gehabt, vielen Dank.
Aber Alex, können wir bitte noch eine Sache mal bitte kurz klären? Ja, wir müssen ja hier mal so temporär auf den Tisch kauen. Würdest du heute noch sagen, dass das ein Warmduscherkrebs ist?
Also, ganz ehrlich, das hat ungefähr 3 Monate gedauert nach meiner Diagnose. Und dann habe ich mich schon geschämt, dass ich das jemals gesagt hatte. Weil du natürlich auch in diese Krebs-Community eintauchst. Ne? Mhm. Wir haben dann andere Betroffene kennengelernt. Weil am Anfang, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging. Ich saß da mit der Diagnose und dachte, also ich glaube, ich bin die Einzige in meinem Alter, die Brustkrebs hat und kleine Kinder. Das sind doch nur alte Frauen, die sowas bekommen. Das hab ich gedacht.
Soll ich nochmal eine Anekdote raus? Also erzähl erst mal zu Ende, aber es wäre...
Und dann fand ich es halt so schön, dass wir uns einfach so verbinden konnten, dass ich andere Frauen wie dich gefunden habe, wie die Merle, die Geraldine und alle, die wir da sind, die in unserem Alter sind, die kleine Kinder haben. Und natürlich sind das nicht die einzigen, die wir kennenlernen. Wir lernen auch die kennen, bei denen es halt ganz schlimm aussieht. Mhm. Und auf dem Weg haben wir uns ganz oft verabschieden müssen von vielen Leuten. Und das tut richtig weh. Und dann merkst du nämlich erst, was für ein fieses, gemieses Schwein dieser Krebs ist, der hintenrum spielt, ohne Spielregeln. Du denkst so, ja, ich habe den Krebs, jetzt machen wir die und die Chemo, alles gut. Nee, der kommt hintenrum, die Chemo wirkt nicht, das verbreitet sich, alles voll mit Metastasen. Mhm. Und dann sterben Frauen mit zum Beispiel 26. Weil es eine Fehldiagnose, da kriege ich schon. Und deswegen, nee. Es ist ein fieses Schwein, diese Krankheit. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwie, ich würde es nie sagen, und es regt mich auf, wenn andere Leute das sagen, dass es das Beste war, was ihnen im Leben passiert ist.
Ja, also das sage ich auch. Es ist retroperspektiv, also fasse ich nur noch mal zusammen. Etwas, was sehr, also das, was übrig geblieben ist, sage ich jetzt mal nach dieser Krebserfahrung, ist tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Also, dass man in einer extremen Situation gelernt hat. Also, was sehr präsent ist, ist natürlich so eine Lebensdankbarkeit. Also, die verspüre ich wirklich. Dankbarkeit, dass man gesund ist, dass man glücklich sein kann, dass man oft selber die Wahl hat, wie man Dinge annimmt und was man aus Dingen macht. Etwas, was ich gelernt habe, ist Demut. Ich bin der Meinung, ich kannte früher nur das Wort und jetzt weiß ich, was es bedeutet.
Dankbarkeit.
Dankbarkeit ist ein riesengroßes Thema. Ja. Ich muss mich ganz oft beherrschen, nicht die Dankbarkeitskeule zu schwingen.
Ja,
hast du es auch? Also ich habe da eine ganz kurze Zündschnur für Menschen, die ihre Zeit, nicht unbedingt undankbar, aber die sich einfach an so Nichtigkeiten aufhängen.
Wir haben ja mal eine Folge über Energiefresser gemacht.
Ja, genau.
Genau, ich habe für solche Menschen keine Zeit mehr.
Genau, also das zieht mich runter, damit kann ich nicht mehr so oft umgehen, aber damit geht es mir besser. Mhm. Also das, was er hinterlassen hat, Retroperspektiv ist toll, aber das sieht man am Anfang der Diagnose nicht und trotzdem würde ich ihm diese Erfahrung ersparen.
Nee, auf jeden Fall.
Alex, ich würde sagen, wir ziehen heute gar nicht so künstlich in die Länge, ne?
Nee, also, brauchen wir auch gar nicht. Nee. Ich glaube... Ja.
Das sind wir. Danke, dass ihr dabei wart.
Genau, danke, dass ihr dabei wart.
Und, das sind unsere Geschichten und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ne?
Ja, und wenn ihr mehr von uns hören wolltet, jeden Dienstag, überall wo es Podcasts gibt, gibt es uns auch aufs Ohr.
Genau.
Dankeschön.
2 Frauen, 2 Brüste. Danke.
Tschüss.